Ja, ich darf euch auch ganz herzlich begrüßen. Wir haben heute nur zum Weg gemacht, aber ob jetzt 20 Minuten vorher oder 30 ist ja total wurscht. Also Frankenburg geht es um. Und ist auch ganz schön grenzwertig. Die sind auch schon 700 Meter um und da ist auch ganz, ganz viel Schnee, wenn man von Frankenburg umfährt. Ich möchte jetzt auf das Thema kommen. Wir haben letztes Mal gesprochen, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Vielleicht könnt ihr euch noch ein bisschen erinnern. Und ich möchte das weiterführen heute, das Thema. Einmal kurz wiederholen, was haben wir letztes Mal geredet. Es wird ja bei uns das Thema Geld, das geht so anonym. Bei uns wird es überhaupt nur in der Kasse reingehauen. Wir haben immer so den Horror des Geldmissbrauchs. Und das ist ja auch passiert, auch in der Kirche. Überall, wo Geld ist, wo eine gewisse, oder auch der Machtmissbrauch, oder dass man Menschen das missbraucht, dass Menschen auf einen hören. Alles das ist auch in der Kirche passiert. Und so machen wir dieses Thema eher zu einem anonymen Thema. Über das redet man nicht normal. Und ich habe letztens mir eine ganze Predigt sogar über das gehalten. Und da bin ich aber in bester Gesellschaft, weil die Bibel ganz viel redet über dieses Thema. Wir haben gesagt, dass eigentlich das man gar nicht trennen kann. Ungefähr 15% von allem das, was uns der Herr gesagt hat, geht übers Geld oder über diese damit verbundenen Dinge. Wir haben gesehen, Johannes der Täufer hat immer wieder auch die Zöllner kommen, nicht? Was sollen wir tun? Er aber sagt zum Beispiel, fordert nicht mehr, als euch bestimmt ist. Die Volksmengen fragen, was sollen wir tun? Wer zwei Unterkleider hat, teile dem mit, der keines hat. Geben. Nicht? Und das ist, glaube ich, so ein wichtiges Thema. Wir werden es heute noch sehen. Wir leben in einem unglaublichen Wohlstand. Und das kann man gar nicht koppeln. Das Christsein kann man nicht entkoppeln von dem, dass man Gutes tut. Das ist nicht möglich. Es ist vielleicht möglich, aber dann sind wir schon nicht mehr am richtigen Weg. Ich habe einmal eine Predigt gehalten, echter Glaube wirkt sich aus. Und in diesem Punkt auch. Wir sehen die ersten Christen, wie sie umgegangen sind mit ihrer Habe. Wir sehen, dass einer nicht leid getan hat, okkulte Bücher zu verbrennen, die ungefähr 50.000 Tageslöhne, 961 Jahreslöhne ausgemacht haben, haben sie einfach verbrennt. Also im Geben wie auch im Verzichten war das dann, hat der Glaube ganz eine große Rolle gespielt. Und wir haben ein paar Punkte außergearbeitet. Der erste Punkt war, Gott gehört alles, ich bin nur sein Verwalter. Gott gehört alles, ich bin nur sein Verwalter. Unser Motto ist oft, mir gehört alles und ein paar Prozent gebe ich heute in der Gemeinde. Sage ich es einmal so ganz überzogen. Gell? Das heißt, wir wachsen in dem auf, in dem Bürgerlichen und so rennt halt das Leben eigentlich oft wie auch in der Welt, rechtschaffen sein, sich was schaffen und dann gibt man ja ein bisschen was, geben da mal auch, aber man ist sich gar nicht bewusst, dass eigentlich Gott das Anrecht hat auf alles. Dein Partner, dein Haus, dein Auto, dein eigenes Leben, du bist nur Verwalter von dem, dir gehört nichts, ihm gehört alles. Und das ist auch für mich, das habe ich schon gesagt, eine Antwort darauf, warum es oft so saft- und kraftlos zugeht in den Gemeinden, weil unter anderem auch wir genau in dem Bereich, wo es am einfachsten wäre, das heißt, wenn ich was gebe, ich muss mich gar nicht investieren in dem Sinn, ich muss keine Zeit verbringen, ich muss nicht lange Seelsorgegespräche führen. Also das Einfachste, was ich tun kann, ist, zu geben. Ich muss mich trennen von dem, was mir gehört. Aber wenn wir sogar da schon Mühe haben und Schwierigkeiten haben, wie sollen wir dann überhaupt, also das wirft ja ein Licht auf unser Ganze, auf die Qualität unseres geistlichen Lebens. Gott gehört alles, ich bin nur sein Verwalter, das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Und da haben wir auch eingebracht, wie Paulus hat ja ganze zwei Kapitel geschrieben, 2. Korinther 8 und 9, nur über dieses Thema. Und wir könnten ja sagen, die Reichen sollen geben, Und wir sehen, dass die Mazedonier ganz arme Leute waren und ganz viel gegeben haben, weil sie gebrannt haben, über ihr Vermögen. Paulus sagt da, dass bei großer Bewahrung im Bedrängnis sich der Überschwang ihrer Freude und ihre tiefe Armut als überreich erwiesen haben in dem Reichtum ihrer Freigebigkeit. Also das Geben ist kein Luxus für die Reichen, sondern ein Privileg für die Armen. Dann haben wir als zweites Prinzip gesagt, mein Herz ist stets da, wo ich mein Geld anlege. Mein Herz ist stets da, wo ich mein Geld anlege. Also oft hört man, wenn wer Hilfe braucht und der kommt hin und dann sagt er, boah, du, ich hab zwar einen Haufen Geld, aber das ist irgendwo in Aktien drinnen oder jetzt kann ich gerade aus meinem Goldkurs, der Goldkurs ist so schlecht, ich kann jetzt da nicht raus, weil sonst verliere ich so viel. Also letztendlich liegt es dann brach. Und der Gedanke ist ja der, wenn wirklich das so ist, dass die Entrückung schlagartig passieren kann, da wird sich der Antichrist über viele Christenkonten freuen, die ihm dann gehören, wo ganz viel Geld drauf liegt, mit dem er nichts getan hat. Bittere Sache, oder? Also diese Dringlichkeit in dieser Welt, Gutes zu tun, Missionare zu unterstützen, egal was wir machen, damit, die finde ich es wirklich gegeben. Die Armut beginnt schon in der Gemeinde. Wir haben in Rietrüm, da kann ich es jetzt nicht so einschätzen, Leute, die wirklich knapp sind, die wirklich Not haben. Und wir selbst haben es erlebt, wie das ist, wenn man vor dem Nichts steht. Wie dankbar man dann sein darf, dass Unterstützung kommt oder zumindest, dass man sich was ausbauen kann und dann wieder zurückzahlen darf. Das sind lauter Dinge, wo wir sehen, es ist wichtig, dass wir Gott uns und auch das, was wir haben, zum Wohle der Menschheit zurückgeben. Du hast erst gesagt, dass du in deinem Beruf der Menschheit was zurückgeben willst. Das ist ein ganz, ganz guter Gedanke. Wie sollen das die Menschen sehen? Wir haben ja keine Streitigkeiten mehr über verschiedene, also innerhalb der Gemeinde schon, aber wenn man denkt, früher waren ja die Leute brennend interessiert, die meisten haben geglaubt an Gott, jetzt ganz früher, wo es noch nicht so verwirklicht war, heute interessiert er das kaum mehr. Das heißt also, die Dinge, mit denen wir uns innerhalb der Kirche beschäftigen, innerhalb der Gemeinde, interessiert im Großen und Ganzen draußen die Leute nicht mehr. Wie können sie sehen, dass was anders ist in unserem Leben? Sie können es durch die Werke in erster Linie sehen. Und durch das, was wir tun und dass wir von uns selbst weitergeben, dass wir bereit sind. Und da haben wir das Problem eben, dass wir oft das zu wenig verstehen, dass unser Herz und unser Lebensstil, das kann man nicht trennen. Und wenn der Lebensstil eben eher einfach so ist, wie halt die Welt auch lebt, nur man ist halt brav und geht in Gemeinde, dann haben wir irgendwas nicht verstanden. Christsein ist eigentlich eine radikale Sache. Und das beginnt da, wie weit wir bereit sind, die anderen teilhaben zu lassen. Drittens, der Himmel und nicht die Erde sind mein Zuhause. Was mich immer wieder wundert, ist das, wie wenig sie auf das Freuen beim Herrn zu sein, dass es einmal aus ist. Oder letztens hat zu mir eine gesagt, naja, wenn's, ja, das ist schlechtes Karma. Dann habe ich gesagt, sie glauben leicht, dass man immer wieder geboren wird. Und dann hat sie gesagt, ja, das ist ja ein wunderbarer Gedanke. Und ich habe gesagt, das war für mich die Hölle auf Erden, wenn ich den Zirkus eben wieder durchmachen müsste. Vielleicht irgendwann als was weiß ich, Kellerassel oder was. Also übertrieben jetzt gesagt. Ein furchtbarer Gedanke, dass wir eigentlich diesen Lebenskampf immer wieder durchlaufen müssen. Das ist doch herrlich, dass wir in die Ewigkeit gehen dürfen. Da müssen wir uns ja nicht wirklich fürchten davor. Aber ich kenne wirklich wenig Christen, die sagen, boah, ich freue mich auf das, dass ich dann beim Herrn sein darf. Und so sehen wir, dass das ein ganz großes Hindernis ist beim Geben, dass wir eben hier so zu Hause sind und die Wurzeln so tief gehen. Wir sehen in der Bibel im Neuen Testament eine ganz andere Vision von unserem Leben. Nämlich das, dass wir hier eine Durchgangsstation haben und die Ewigkeit auf uns wartet. Eine wunderbare Ewigkeit. Ich lebe nicht für den Punkt, sondern für die Linie. Das heißt damit, wir sind nicht nur hier und jetzt verankert, sondern wir gehen hin auf die Ewigkeit hin. Also die Vision einer Pilgerreise. Und wir sehen, je mehr wir uns hier klammern an das, was wir haben, desto mehr sind wir versklavt von dem. Es macht uns nicht glücklich. Ich weiß nicht, ob Sie die Geschichte kennt, jetzt habe ich den Namen vergessen, es war in den 70er Jahre, da habe ich eine Verfilmung gesehen vor kurzem, einer der allerreichsten Männer der Welt, also Supermilliardär, und den sein Enkel wird gekidnappt. Und das waren einige Millionen an Lösegeld. Und er war nicht bereit, was zu geben. Er hat gesagt, wenn ich jetzt da anfange, dann entführen sie meine anderen Enkel auch und aus, ich gebe gar nichts. Und dann kommt einer und mehr oder weniger sagt sie, widerlicher Sack, sie haben so viel Geld. Wann ist es genug, dass sie das Gefühl haben, sicher zu sein? Und er hat gesagt, es ist immer noch nicht genug. Milliardär. Und da sehen wir das. Der Reichtum versklavt uns. Er ist dann ganz allein mitten in sein Superreichtum zugrunde gegangen. Hat man das ganz gut gebracht. Und wo man sieht, was das für ein Trug ist, dieser materielle Reichtum, was das für ein Trug ist. Wie wenig glücklich das uns macht. Weil sonst waren wir ja alle in der ganzen Gesellschaft glücklicher. Genau dadurch, dass wir die Dinge erreicht haben, was sich die ganze Menschheit wünscht, also im Großen und Ganzen in unserer Gesellschaft, genau dadurch, dass man oft das erreicht, kommt man neu in eine Leere hinein. Das heißt, wenn es im Großen und Ganzen kommt, geht es uns ja sehr gut. Und das hilft uns aber nichts weiter, dass wir glücklicher sind, weil wir Angst haben, das, was wir haben, wieder zu verlieren. Und weil sich vieles immer wieder um das herum dreht, das zu erhalten. Also mit wachsendem Wohlstand wird man eigentlich nicht, dass es einem wachsend besser geht, dass man sich sicherer fühlt und so weiter. Ich lebe nicht für den Punkt, sondern für die Linie war der Punkt. Der vierte Punkt und der fünfte war, das Geben ist das einzige Gegengift für den Materialismus. Es verschiebt meine Interessen von der Erde in Richtung Himmel. Jeder vergängliche Besitz, den ich eingehe, den ich hergebe, wird in der Ewigkeit angeschrieben. Das heißt, es gibt ein Konto in der Ewigkeit, in das ich einzahlen kann. Das kann ich jetzt nicht so genau eingehen, aber wo der Herr Jesus das ganz deutlich sagt, das, was ich habe, kann ich für die Ewigkeit ausgeben, indem ich es ins Reich Gottes investiere. Was war konkret? Einen Betrag festlegen, den wir für unsere Bedürfnisse brauchen. Das ist überhaupt kein Thema. Wir müssen auch jetzt nicht alles verkaufen oder nur mehr Kasbrot essen. Wir sind einfach da, wo wir sind. Es geht uns besser als in Afrika oder sonst wo. Und fertig. Jesus sagt, wir sollen in dem Stand bleiben, wo wir berufen worden sind. Das ist keine Schande. Es ist auch keine Schande, wenn man wohlhabend ist. Und man darf auch dann, ich kann auch nicht mit einem klapprigen Auto herumfahren als Betriebsleiter, das geht nicht. Das passt nicht. Ich kann auch nicht mit zerrissenen Jeans in die Arbeit kommen. Und so, dieser Lebensstandard so im Großen und Ganzen, den wir heute haben, den haben wir halt mit Plus und Minus und wir haben ein anderes Leben als wie die Leute auf die Philippinen oder sonst was. Also einen realistischen Betrag festlegen und den wir brauchen. Und wirklich schauen, wie viel kann ich für Gott geben. Und jetzt sage ich euch von mir ein Problem. Wir haben ja relativ viel Altlasten aus der Vergangenheit. Ich predige euch das und weiß für mich jetzt noch nicht genau, wie ich das umsetzen soll. Jetzt habe ich schon Brüder gefragt, was denkst du, wenn man jetzt einen Schulden hat auf Deutsch gesagt, wie geht man mit dem um? Wie kann ich dann das umsetzen? Und der eine sagt so und der andere sagt so. Also es gibt da spezielle Situationen, die gar nicht so einfach sind, aber prinzipiell muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich die Möglichkeit hätte, die uns momentan verwehrt ist, ich glaube, wir dann wirklich zu unserer eigenen Freude einfach geben, was geht. Und das ist das, was er auch sagt. Wir haben ja gesagt, ungefähr 2-3% werden gegeben von den Christen. Das ist nicht viel, ist nicht einmal der Zehnte. Müssen wir einen Zehnten geben, was da jetzt die sagen, haben wir alles, müssen wir nicht. Aber komisch ist, wenn wir es nicht müssen, jetzt gehen wir drunter. Wisst ihr, was ich meine? Also wir müssen den Zehnten nicht geben, kann man nicht aus der Schrift ableiten. Also gehen wir weniger. Das kann es ja nicht sein, oder? Das ist ja falsche Logik. Und er sagt zum Beispiel, der Zehnte ist eigentlich nur so eine Art Stützrad. Es gibt da Gemeinden, die predigen das. Es gibt den Zehnten nicht. Ich glaube, das war einfach, wie wir schon gesagt haben, theologisch falsch. Aber er hat das erlebt. Er ist dann durch das, dass sie irgendwo haben sie eine Demonstration gemacht, gegen eine Abtreibungsklinik oder so. Jetzt ist er in die Mühlen der Gerichtsbarkeit gekommen, der Autor. Und letztendlich hat er es dann so machen müssen, dass er einen Mindestverdienst hat, damit ihm die das Geld nicht wegnehmen können. Da hat er so eine Geldstrafe gekriegt oder was, wegen wirklich total unschuldig. Und dann hat er sich als Pastor auf das Mindeste, was er braucht, obersitzen lassen und hat den Rest sozusagen gesagt, den Rest, den gibt dann die Gemeinde weiter. Und dadurch ist er in das hineingeführt worden, dass er ganz konkret sozusagen wider Willen aufs Erste hat mit ganz wenig auskommen müssen. Und ganz viel Geld ist das, was eigentlich ihm zustünde, hat dann die Gemeinde in die Mission gegeben. Und der hat ja wahnsinnig viele Bücher geschrieben in der ganzen Welt, also Millionen Auflagen, und da ist auch ganz viel Geld reingekommen. Und er hat gesagt, er hat keinen Groschen mehr angerührt. Er hat das Ganze, was irgendwie reingekommen ist, was hat sich nur mehr auf das konzentriert, was er unbedingt braucht. Und das war für ihn der Schlüssel, dass er dieses Thema dann angegangen ist und aufgearbeitet hat. Und er sagt eben, der Zehnte ist ein Stützrad. Das ist eigentlich nur ein Anfang. Aber gut, er war schon Fortgeschrittener in dem Ganzen. Soll uns jetzt nicht entmutigen. Es heißt ja nicht, wenn wir geben, dass wir sofort wieder zurückbekommen. Also ich habe eine Predigt gehört vom, sage jetzt den Namen nicht, eben so Richtung Wohlstandsevangelium. Und da hätte es mich selber schon gejuckt, dass ich irgendwo was reinhauen kann. Er hat gesagt, gebt und es kommt viel mehr zurück zu euch wieder. Und dann hat er, dann war es schon bald so, dass er sagt, ja, ihr könnt es eh bald geben, nicht? Die Leute waren schon ganz heiß aufs Geben, damit sie wieder mehr zurückkriegen. Also, pervers eigentlich, das Gedankengut, sage ich einmal, das kann es auch nicht sein. Dass man in der Gemeinde die Leute das Geld rauslockt, in der Hoffnung, dass sie mehr zurückkriegen, nicht? 10 zahle ich eine und 20 kriege ich, wer tut das nicht? Jeder macht das, oder? Da ist die Motivation fatal, oder? Das ist ja furchtbar. Das ist ja Ärger wie Ungläubige. In gewisser oder gleich. Das ist ja dann unser Gier, wo wir dann mehr geben und kriegen dafür mehr zurück. Du kannst von ihm ausgehen, dass überhaupt nichts zurückkommt. Da jetzt, auf dieser Welt. Sondern du gibst in ein himmlisches Konto hinein. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir sehen, oder wenn wir jetzt geben und das eher als Kredit verstehen, wenn wir schon jetzt bei den konkreten Sachen sind, dann ist ganz wichtig, dass man das von vornherein sagt. Sollte unter Christen zinslos sein, meiner Meinung nach, aber man muss das genau sagen. Ich gebe dir jetzt das Geld und dann zahlst du es einfach wieder zurück, zinsenlos. Wobei auch da die Gefahr ist, dass das Geld weg ist. Was ist, wenn der das dann nicht zurückziehen kann? Bricht dann unsere Welt zusammen? Sicher nicht. Sind wir dann bitter? Sicher nicht. Aber es ist doch ein heikler Punkt. Ich habe es selber erlebt, dass sowas gewaltig schiefgehen kann, wenn man es zu wenig ausredet, die finanziellen Dinge. Ich sage es euch jetzt nur, falls einmal in die Situation kommt. Man muss von vornherein wissen, schenke es her oder verborge es zinsenlos. Das sind zwei verschiedene Broschüren. Auch das zweite, zinsenlos verborgen, kann ganz viel helfen. Wo einfach wer momentan in Not ist und man setzt einfach was auf, und da sollte man immer schriftlich was machen. Also wenn ich es herschenke, brauche ich es nicht schriftlich machen, aber wenn man irgendwie so ein Abkommen hat, was auch zulässig ist und sehr hilfreich unter Geschwistern, dann sollte man wirklich das schriftlich festsetzen. Weil sonst kann es dann zu ganz blöden Situationen kommen. Gut. Aber wir reden ja da vom Schenken, und da möchte ich nur eine Stelle vorlesen. Aber so wie ihr in allem überreich seid, in Glauben und Wort und Erkenntnis und allem Eifer und Liebe, die von uns in euch geweckt ist, so möget ihr auch in diesem Gnadenwerk überströmend sein. Denn nach Vermögen, ich bezeuge es, und über Vermögen waren sie aus eigenem Antrieb willig. Und wenn du jetzt liest, 1. Chroniker gegen Ende, da haben sie gesammelt für den Tempelbau und da kommt immer wieder das Wort bereitwillig vor. David hat gegeben, die Fürsten haben gegeben, das Volk hat gegeben und es war Freude. Und immer das Wort bereitwillig. Das müsst ihr euch einmal durchlesen. Also da kann man ganz viel lernen, den Tempel Gottes zu unterstützen. Letzter Punkt, Gott lässt es mir finanziell gut gehen, nicht um meinen Lebensstandard zu erhöhen, sondern um meinen Gebenstandard zu erhöhen. Also das ist auch ganz schön. Wir sind so fixiert von unserer Erziehung her, von dem ganzen Umfeld, in dem wir aufwachsen, Lebensstandard, Lebensstandard, und dann denkt man, das steht uns einfach zu. Aber wir sind uns nicht bewusst, dass ja wir eh schon alles haben. Sogar wir, wo man wirklich, was uns durchbeutelt hat in die Richtung, wir haben immer alles gehabt, ist uns nichts abgegangen. Im Vergleich zu anderen Gesellschaften, wo die Leute so arm sind, dass sie froh sein müssen, dass irgendein Dach über den Kopf haben und dass einmal am Tag was zu essen haben. Sollte man sich mal ein bisschen anschauen, oder wie wir jetzt wieder in Ägypten waren, wo du einfach merkst, wie unglaublich arm die Leute sind. Mit wie wenig die auskommen dürfen, müssen. Und dann arbeiten sie, und seine Frau ist irgendwo in Kairo und kriegt gerade ein Baby und der kann nur einmal im Monat oder alle zwei Monate sogar hinfahren zu ihr. Das, wenn du dir das ein wenig anschaust, dann denkst du, warum sind die Leute bei uns so unzufrieden? Weil wir es nicht schätzen können. Weil es uns gar nicht bewusst ist. Und da kommen wir jetzt zu einem neuen Punkt, aber vielleicht das noch. Christentum ist nicht die Annahme und Weitergabe einer Lehre, sondern die Annahme und Weitergabe einer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus, die uns in unserem Lebensstil bestimmen soll. Das ist für mich so wichtig. Am Anfang ist so die Lehre so wichtig und das, was genau passt und wie Gemeinde aufgebaut sein muss und so. Und man kommt dann immer mehr drauf, es geht ja, das muss kein Widerspruch sein, aber es geht um einen Lebensstil, der uns Jesus ähnlicher macht, und Jesus hat seinen ganzen Reichtum aufgegeben für die Welt. Jetzt kommen wir, ich wollte das einfach nur einmal wiederholen, das andere wird auch kurz sein, damit es sitzt, weil wir haben dann, in Goldsbach hat es dann ganz schöne Diskussionen gegeben, auf die Predigt hin, und ein Bruder hat gesagt, also ein Unternehmer, der wirklich Steuern zahlt, Ende nie, und dann hat er gesagt, wenn ich das hochrechne, dann zahle ich ungefähr 70% von dem, was ich verdiene, an Steuern. Also 50% sind einmal weg, Steuern. Und dann geht er in irgendein Geschäft und zahlt wieder 20% Mehrwertsteuer. Dann gehst du auf die Behörde, zahlst wieder Abgaben. Und das ist natürlich auch ein Problem, dass wir doch sehr viel Steuern zahlen müssen. Aber die Frage ist, oder das Positive daran, ist, dass wir einen Sozialstaat haben, der funktioniert. Und ich muss sagen, jetzt da habe ich doch ein relativ hohes Gehalt, und was da überbleibt eigentlich von dem, was da weggeht an Abgaben, das ist unglaublich. Das habe ich mir angeschaut, also gibt es ja so Rechner, und dann könnte man irrsinnig unzufrieden sein und sagen, ja, okay, dann gebe ich gar nichts, weil es mir eh so viel wegnehmen. Und ich glaube aber, wir müssen von dem ausgehen, was uns bleibt. Weil das hat ja einen Sinn, die Steuern und Abgaben. Das bringt es, ist sicher extrem hoch, aber es hat einen Sinn, weil wir dadurch einen Wohlstand haben, der an dem AD teilhaben dürfen, die nicht die Möglichkeit haben, so viel zu verdienen. Und man nennt das System, und das ist jetzt ein bisschen, geht ein, also vielleicht ungewöhnlich für eine Sonntagspredigt, aber mir ist so wichtig, dass wir das einmal verstehen, das System der sozialen Marktwirtschaft. Das heißt, wir haben eine funktionierende Wirtschaft, aber im zweiten Schritt, und das ist jetzt das, nur dass ihr es einmal versteht, gibt es eine Art Umverteilung. Das heißt, der was wenig verdient, zahlt keine bis wenig Steuern, der viel verdient, zahlt viele Steuern. Und so schafft der Staat einen Ausgleich, das heißt, er nimmt den Reichen viel mehr weg, als irgendwie die was wenig verdienen. Die haben eigentlich kaum, also die andere Sozialversicherung und so ist für alle gleich. Und dieses System hat natürlich unwahrscheinliche Vorteile. die soziale, nämlich der Hauptvorteil ist, dass auch die sozial Schwachen ein Mindesteinkommen haben, dass ein gewisser Ausgleich stattfindet und dass auch den ärmeren Menschen ein Zugang ist zu Bildung, Gesundheitswesen und andere grundlegenden Einrichtungen. Wir können uns ja das gar nicht vorstellen, wenn wo irgendwo in einer, also in Afrika, Asien, der hat extreme Schmerzen, weil er vielleicht ein Eiter hat im Zahn und die können das Beste, was passiert, dass er irgendwo einen findet auf der Brücke, das habe ich schon gesehen in Indien, da gibt es dann so Zahnärzte und die haben da ihre Mordwerkzeuge und dann geht er hin und reißt ihm das raus. Der kann nicht zu einem richtigen Arzt gehen, weil er es nicht leisten kann. Und das sind lauter Dinge, die möchte ich einmal bewusst machen. Wir können uns ärgern über Türkis Blau, wir können uns ärgern über Rot oder Grün. Das System bleibt dasselbe nebenbei. Das ist nämlich auch interessant. Da ändert sich gar nicht wirklich. So, also das grundlegende System bleibt dasselbe, egal wer jetzt an der Macht ist. Ihr wisst ja, ich bin christlich-konservativ eingestellt, pro Wirtschaft und so weiter. Aber dieses soziale Marktwirtschaftssystem, was wir haben, was nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist, das ist wirklich in der Geschichte einzigartig. Das hat es nie gegeben vorher, so einen Wohlstand, wie wir heute haben. Hat es nie gegeben. So einen sozialen Ausgleich hat es nie gegeben. Natürlich sagen dann viele, ja, alle müssen dasselbe haben. Das gibt's dann nicht, dass alle gleich, weil dann sind wir bei den Kommunisten und dann müsst ihr das einmal anschauen, wie das war. In Bulgarien, Anfang der 90er war ich viel dort. Und das ist ganz komisch. Was du, egal was du gearbeitet hast oder warst, ob Anwalt oder Kanalrahmer oder Putzfrau, alle dasselbe verdient. Alle waren irgendwie versorgt, das schon. Aber das, dass du, du hast ja nicht schaffen können. Leistung war nicht gefragt. Das hat gar keinen Sinn gehabt. Du hast die einbringen können in die Firma, dreimal so viel wie die anderen und hast genau dasselbe verdient. Und das macht natürlich die Arbeitsmoral der Menschen kaputt. Und die haben heute noch keine Arbeitsmoral. Die kommen heute mit dem Tempo, was wir haben, mit dem, dass man sich was leistet und was aufbaut, kaum zurecht. Also das muss ich sagen, das war immer ganz positiv, dass das Christentum in der Geschichte, das evangelische Christentum, hat immer dazu geführt, dass die Leute ehrlich geworden sind, arbeitsam geworden sind, sparsam geworden sind. Und so entsteht dann Wohlstand. Ne? Und so ist es auch da. Bei uns hat dann aus verschiedensten Entwicklungen haben wir eben dieses System. Aber wir sehen natürlich, es gibt keinen Himmel auf Erden. Das, was wir jetzt da haben, ist ungefähr so das Höchste, was man erreichen kann. Werden wir sehen, wie lange das gibt. Dass eben doch die Gesamtheit versorgt ist und jeder die Möglichkeiten hat. Aber wir sehen natürlich auf der einen Seite sozialen Missbrauch. Dann lässt bei den Unternehmern die Zügel ein wenig lockerer, dann werden die auch wieder unmöglich und nutzen die Leute aus. Also jeder hat so, es gibt, der Teufel ist der Gott der Welt. Jeder geht immer von seinem Eigeninteresse aus, aber wo möchte ich jetzt hin? Unterm Strich haben wir unglaublich viel mehr zu geben, als damals die Mazedonier. Unterm Strich dürfen wir unheimlich dankbar sein, für das, dass wir in so einem Land leben dürfen. Und das muss ich ehrlich sagen, das erschüttert mich. Das ist eines der Hauptprobleme, die uns vielleicht einmal das Grab schaufeln werden in unserer Gesellschaft, ist diese Unzufriedenheit. Alles ist ein Scheiß und alles ist nichts. Ich sag's jetzt nur einmal. Und das stört mich gewaltig, wenn Christen so denken. Kann man vorstellen, was der Apfelbaum ist rot, blutrot. Das heißt, da gibt es tausend Sachen, was man über Türkis Blau schimpfen kann. Und mir ist früher so gegangen, und muss auch ganz ehrlich sagen, manches finde ich ganz arg, vor allem diese Fremdenfurcht, die da, mit der es, also, weil das momentan so populär ist, das stoßt mich zutiefst ab. Das werde ich mir genau überlegen, ob ich das noch einmal will. Aus dem Grund, das finde ich erschütternd. Aber es muss uns bewusst sein, uns geht's wirklich gut. Und wir dürfen als Christen nicht bewusst diese Unzufriedenheit, die wir so haben in der Gesellschaft, wo man die irrational ist, die völlig irrational ist, da dürfen wir nicht mitmachen. Und jetzt kommen wir zu dem, der Christ und der Staat. Und das hängt damit zusammen. Also ich habe diese Gedanken entwickelt, weil es eben da ganz schöne Diskussionen dann gegeben hat nach der ersten Predigt. Und die zweite Predigt war dann viel ausführlicher wie jetzt, einfach über diese Dinge, dass man da einmal drüber redet. Und wir sehen, Paulus sagt ganz deutlich, erinnere sie, dass sie den Regierungen und Gewalten untertan seien, gehorsam zu jedem guten Werk bereit. Und damals die Regierung, die römische, hast nicht vergleichen können mit unserem sozialen Marktwirtschaftsstaat. Da war im Menschenleben nichts. Die Hälfte war versklavt. Gewalt. Furchtbare Dinge, das können wir uns gar nicht vorstellen. Und trotzdem sagt Paulus, sie sollen dem Staat untertan sein. Römer 13. Jedermann sei den obrigkeitlichen Gewalten untertan, denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die vorhandenen aber sind von Gott verordnet. Boah, jetzt denkt man natürlich an viele Regime in dieser Welt, aber denkt man zum Beispiel an den islamischen Frühling, was ist jetzt aus dem geworden? Der Gaddafi, Katastrophentyp, oder? Jetzt haben sie ihn weg da und jetzt ist alles noch ärger. Warum? Weil keine Ordnung mehr ist. Die streiten sich, die schlagen sich gegenseitig die Schädel ein, die schwachen Armen kommen wieder unter die Radeln. Und so kann ich mir es ein bisschen erklären, dass man sagt, lieber eine ungerechte Ordnung als gar keine Ordnung. Nur Gott kann dieses Reich schaffen. Da denke ich jetzt an Daniel. Da haben wir die verschiedenen Reiche. Nur das letzte Reich vom Herrn Jesus, das wird wirklich Gerechtigkeit bringen. Wir werden in der Welt immer seufzen. Es gibt es da nicht. Es wird immer Machtmissbrauch geben, immer Unterdrückung. Aber da muss man auch wieder sagen, wie gut haben wir es da bei uns eigentlich im Vergleich zu dem. Wenn halt ein Politiker Geld nimmt und man kommt ihm drauf, dann wird er belangt bei uns. Und in Rumänien zum Beispiel, vor der Haustür, ist es so, dass die Politiker darum kämpfen für Gesetze, damit sie nicht wegen Korruption, was sie in der Vergangenheit gemacht haben, angeklagt werden können. Könnt ihr euch das vorstellen? Die Obrigkeit, die waren so korrupt und müssen jetzt schauen, dass sie nicht selber ins Gefängnis kommen. Und dadurch wollen sie Gesetze entwickeln, die sie schützen. Versteht ihr den Gedankengang? Das ist, wenn eine Gesellschaft so aufgebaut ist, dann kann nichts entstehen, da kann nichts werden. Und so sehen wir, dass das, was das Wort Gottes da sagt, wirklich Sinn macht. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen für alle Menschen darbringe, für Könige und alle, die in hervorragender Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Das steht in 2. Timotheus 2,1. Denn solches ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, und so weiter. Also, was ich uns da mitgeben will, ist, dass diese Unzufriedenheit, die wir in unserer Gesellschaft vorfinden, es gibt keinen Grund dafür. Es geht uns so gut wie nie zuvor. Und da sollen wir uns als Christen auf gar keinen Fall mit hineinnehmen lassen. Und wenn der 70% Steuern zahlt, dann bleibt ihm immer noch genug. Nämlich jede Menge. Also, das kann nicht sein, dass ich sage, ja, ich gebe nicht einmal den Zehnten, weil ich eh schon so viel Steuern zahle. Das glaube ich ist nicht gültig, weil das, was uns hängen bleibt, was uns an unserem Gehaltskonto ist, immer noch so viel, dass man es nicht vergleichen kann mit dem, was andere Menschen haben. Ja, dann sehen wir natürlich einfach nur mal zum Schluss, das habe ich dann in der zweiten Predigt eingebracht, was sagt unser Herr? Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das ist nicht möglich. Das muss uns bewusst sein. Ich muss sagen, je länger ich gläubig wäre, desto mehr lese ich ganz einfach die ganz einfachen Worte des Herrn, wo er sagt, wie wir leben sollen. Bergpredigt, diese ganzen Prinzipien, weil die so fundamental in unser Leben eingreifen, weil das so lebensverändernd ist, dass wir es auch als Christen immer wieder brauchen. Und das Nächste, darum sage ich euch, sorget euch nicht um euer Leben, was ihr essen, was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung. Also da sehen wir, dieser ganze Sorgenbereich, da stehen wir nicht drüber. Also wie ich am Montag ins Auto eingestiegen bin, boah, das war heftig. Was du denkst, so was erwartet mich jetzt? Jetzt habe ich alles abgebrochen, alle Brücken, alle Schiffe verbrannt, die mich da wieder wegbringen könnten, mich voll drauf einlassen. Und dann ist es aber soweit. Der 7.1. ist gekommen. Da hast du Sorgen und Ängste. Nur, wie gehe ich damit um? Das ist der springende Punkt. Lasse ich mich von den Sorgen leiten, von den Ängsten, von den negativen Gefühlen, oder kann ich das mit Gott bewältigen? Es kann manchmal länger dauern, geht nicht immer alles auf Knopfdruck, aber es funktioniert. Paulus sagt, ich ermahne euch nun in Römer 12, ihr Brüder, Kraft der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Also wenn wir Gott dienen wollen, dann beginnt es damit, dass wir uns ganz zur Verfügung stellen. Und das ist das, was ich immer wieder bete. Herr, ich möchte dir mein Leben mit allen Minus, mit allen Schwachheiten zur Verfügung stellen. Öffne du einfach die Werke, die du für mich bereit hast. Und du wirst sehen, Noah ist nicht deshalb ein großer Heiliger gewesen, weil sie so viel bekehrt haben, Daniel, sondern weil er Zeuge war, beständiger Zeuge. Und wenn du das heute angesprochen hast, dass das manchmal extrem frustrierend ist, dass wir eben zu wenig Frucht sehen, für Gott hat die größte Freude, wenn wir ein treues Zeugnis sind, wo du die Möglichkeit hast, glaube ich, Altersheim, oder? Genau. Wo wir die Möglichkeit haben, jetzt in der Firma, wo ich immer wieder schon den Glauben bezeuge und durch mein Leben das sagen will, das ist es, um was geht. Dieser Lebensstil, diese Glaubwürdigkeit, diese Integrität, dass die Menschen an uns Jesus ablesen können. Nicht das, was außerkommt. Das ist erfahrungsgemäß oft wenig, wenn wir denken, bei der Sintflut nur er und seine Familie sind gerettet worden. Aber er war treu. Und er hat das umgesetzt. Und das geht in erster Linie. Und alles andere kommt aus dem heraus. Und dann sehen wir noch eine Stelle von Paulus in 2. Korinther 4, 16 und folgende. Darum werden wir nicht entmutigt, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, und damals war das Leben noch ungleich mehr bedroht und ungleich mehr mühsam, wegen jedem Schmarrn ist man gestorben, weil es kein Mittel dagegen hat, gegeben hat und so weiter, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Denn wir wissen, dass wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, wir einen Bau von Gott haben, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Und so weiter. Also diese drei Dinge, Hingabe, dass wir sehen, wir brauchen uns nicht sorgen und auch im Herzen, dass wir nicht undankbar sind, unzufrieden, dass wir unsere Steuern gerne zahlen und je mehr das verdienst, desto mehr ziehst du weg. Aber das hat einen Sinn, das bringt was, das ist richtig. Und dass wir wirklich auch bereit sind, ans Eingemachte zu gehen, um für andere zu geben. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, der Beck hat ja ganz tolle Möglichkeiten mit diesen Hilfe, die ankommt, mit den vielen Missionaren. Direkt vor der Haustür, direkt in der Gemeinde gibt es Menschen, die unsere Gaben brauchen. Es ist immer genug da zu geben, also genug Möglichkeiten da. Und dazu möchte ich euch ermutigen, dass wir als Gemeinde wirklich nicht knausrig sind, weil eine Gemeinde mit einer leeren Kasse kann nichts unterstützen. Wen? Wie? Geht nicht. Und wir werden sehen, wenn wir da wirklich an die Grenzen vielleicht sogar gehen, wenn wir bereit sind, das wird unser Leben verändern. Weil Gott das sieht, das wird unser Leben verändern, dass wir mehr Freude haben. die Freude am Geben entdecken, so heißt das Buch. Nächstes Mal nehme ich es euch mit. Leider habe ich es jetzt nicht. Dann kann man sich das alles noch mal durchlesen. Das ist natürlich noch viel genauer alles und viel besser beschrieben. Aber wir können die Menschen sehen. Sie können sehen an dem, wie wir leben, und nicht an dem, was wir sagen. Wollen wir noch beten. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken, dass du bereit warst, arm zu werden, damit wir reich würden. Und dass du einfach willst, dass wir Anteil nehmen am Leben der Geschwister, auch in finanzieller Not und an dem Leben so vieler armer Menschen in dieser Welt, die gar nichts haben, die verhungern sogar zum Teil. Wir schämen uns, Herr, dass wir viel zu wenig dankbar sind für den wirklichen Reichtum, den wir haben. Sogar wenn wir auf der unteren Stufe stehen, Herr, geht es uns immer noch besser als wie die meisten Menschen in der Welt, vor allem in den armen Gebieten. Wir wollen da auch danken für unsere Regierungen, egal wer jetzt oben ist. Wir wollen da danken, dass in unserer Gesellschaft gesorgt wird für die, die sich nicht selber versorgen können, dass wir die Wege offen haben zum Gesundheitswesen und zu all diesen Einrichtungen, die vom Staat bezahlt werden. Und wir wollen bitten und beten, Herr, auch für unsere Regierung, dass du sie lenkst und leitest, Herr, dass du das erhältst, dass wir zum Glauben stehen dürfen, dass uns da niemand reinredet, Herr. Wir wollen auch bitten für unsere persönlichen Haushaltsbudgets, dass du uns hilfst, den Betrag zu erkennen, den du willst, dass wir geben, oder den Betrag zu erkennen, den wir brauchen. Auch uns, mich und die Barbara, dass du uns leitest, Herr, in unserer speziellen Situation. Wir bitten dich von ganzem Herzen, Herr Jesus, dass du uns da führst und leitest in diesen Dingen. Wir wollen zu dir kommen, Herr. Unsere Freude ist in dir. Unsere Zukunft ist in dir. Wir dürfen zu dir hin. Du hast Wohnungen bereit. Wir danken dir für diese wunderbare Zukunftsaussicht. Und wir danken dir, dass wir so überaus beschenkt sein dürfen, Herr, von ganzem Herzen. Amen. Amen.